Um Freundschaft geht es heute, Freundschaft zu Gott. Ein Beispiel eines bekannten Menschen aus der Bibel, oder manche kennen ihn zumindest. Und ich wollte euch mal fragen, ich muss mal eben hier was Technisches regeln. Jetzt habe ich es. Was versteht ihr denn unter Freundschaft? Oder was sind Freunde? Was kennzeichnet denn Freunde? Und ich schreibe das auf, was ihr mir zuruft. Ja, yeah, es klappt. Genau, also, was sind Freunde oder Freundin? Was kennzeichnet sie? Was ist das Schöne daran? Oder gibt es auch Schwieriges?
Ehrlichkeit.
Nochmal?
Ehrlichkeit.
Ehrlichkeit. Das habe ich wieder nicht verstanden.
Vertrauen.
Verbundenheit. Helfen, habe ich das richtig verstanden?
Zuhören.
Treue. Nochmal. Ach, Spaß. Ist ja interessant, dass ich genau dieses Wort nicht verstehe. Sie hintergehen mich nicht. Verschwiegenheit. Sympathie bin ich gerade. Geben ohne zurückzufordern. Ich schreibe mal so, ich sehe dich. Eins habe ich überhört noch, da war noch was. Ah, besuchen. Könnte auch sagen, Zeit miteinander verbringen. Sorgen teilen. Und deshalb muss nochmal. Oh, Korrektur. Ja, Freunde können das. Mit Wertschätzung. In schwierigen Zeiten sind sie da. Okay, ganze Menge. Könnte noch mehr dazu kommen, aber das war mir jetzt immer wichtig. Was verstehen wir denn unter Freundschaft? Ich muss mal eben das wieder ausschalten. Sonst seht ihr meine ganzen schriftlichen, meine ganzen Notizen. So. Könnt ihr auch, also. Aber es würde mich irritieren, wenn ihr mitlest. Ja, ich habe einen Vers mitgebracht, der die Grundlage der Predigt ist, und da geht es um Mose und um Gott. Und dieser Vers steht in 2. Mose 33, Vers 11, und ich lese nach der Luther-Übersetzung, und dort steht: Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Ich könnte auch sagen, wie eine Frau mit ihrer Freundin. Also, Gott, mein Freund. Oh, ist das so? Geht das so einfach, dass Gott mein Freund ist? Ich erzähle, wie ich das erlebt habe. Jesus Christus, also der Sohn Gottes, war für mich schon von ganz klein an eine ganz wichtige Person in meinem Leben. War mein Freund. Ich war schüchtern, ich war zurückhaltend und ich war nicht sehr stark. Mit 19 Jahren wog ich noch 63 Kilo. 20 Kilo weniger als jetzt, und ich bin nicht größer als mit 19. Meine Mutter meinte ab und zu scherzhaft, ich müsste einen Ziegelstein bei Sturm mitnehmen, damit ich nicht wegfliege. Also ich fühlte mich eigentlich immer unterlegen anderen. Und Jesus war mein starker Freund, mein Begleiter, der, dem ich alles sagen konnte, der mehr wusste als ich und der stärker war als irgendjemand sonst, der mir irgendwie Angst machte oder den ich kannte. Und es war so gut, dass er da war. Und gleichzeitig hatte ich Angst vor Gott. Ich hatte immer das Gefühl, kein guter Christ zu sein. Zu wenig Mut, zu wenig Wissen, zu wenig Schlagfertigkeit, um anderen zu erzählen, dass ich an Jesus glaube oder wie ich an Jesus glaube oder wer Jesus ist. Und das macht doch ein guter Christ, oder? Dass er anderen davon erzählt. Ich hatte Angst vor den Reaktionen der Mitschüler und Angst, dass ich keine Antwort wusste. Ich fühlte mich unvollkommen und hatte den Eindruck, dass ich den Ansprüchen Gottes nicht entsprechen konnte oder das zumindest, was ich als seine Ansprüche wahrnahm oder dachte, dass es seine wären. Und das war eine seltsame Spannung in mir, die habe ich damals überhaupt nicht gemerkt. Also Jesus, mein Freund, der Sohn Gottes, aber vor Gott, dem Vater, hatte ich Angst. Er konnte doch mit mir nicht zufrieden sein. Ich enttäusche doch ständig und er ist wahrscheinlich traurig über mich oder vielleicht sogar zornig, manchmal. Also kein Wunder, dass ich zwar von Gottes Liebe, so wie wir heute Morgen auch, wusste und sang, sie aber nicht erlebte. Also Gott, mein Freund, das konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Jesus war mein Freund. Und das war das Gute, denn durch Jesus lernen wir Gott, den Vater, kennen. Jesus sagt einmal, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Also wenn wir in Kontakt zu Jesus suchen, dann werden wir nach und nach immer mehr entdecken, wer Gott ist. Und durch viel Seelsorge, manche Tränen, viel Schmerz hindurch, durch die Bibel, durch Bibelworte, durch Predigten, durch persönliche Gespräche habe ich Gott, den Vater im Himmel, immer mehr als den kennengelernt, der mich wirklich liebt, bei dem ich willkommen bin, bei dem ich sicher sein kann. Gleich wird davon noch mehr kommen. Mose, Anführer des Volkes Israels, und Gott hatten eine Freundschaft. Mose, der von seinen Eltern getrennt wurde, weil das der einzige Weg war, ihn zu retten. Weil damals der König von Ägypten, der Pharao, alle männlichen Kinder töten wollte. Und die Mutter, die Eltern, die Familie haben es geschafft, ihn zu retten. Und er wuchs dann im Königshaus aus. Der hatte eine wahnsinnig gute Bildung also in der damaligen Zeit. Und gleichzeitig war er leidenschaftlich, liebte sein Volk. Und er konnte Unrecht nicht gut haben. Und das führte dazu, dass er jemand umbrachte. So leidenschaftlich war er. So sehr stritt er für Gerechtigkeit auch, weil einer aus seinem Volk misshandelt wurde. Und wir tauchen ein in eine Situation, wo Gott schon ihn rausgeholt hat, dann aus der Wüste, aus dem Schafhirten sein und gesagt hat, mit dir habe ich was vor, du sollst mein Volk befreien, aus diesem Sklaverei, aus Ägypten rausholen. Und hier steht was von Freundschaft zwischen Gott und Mose. Und lange Zeit dachte ich, dass Mose mit Gott redete wie mit einem Freund. Aber hier ist es genau umgekehrt ausgedrückt. Gott sprach mit Mose wie mit einem Freund. Also Gott hat in Mose einen Freund gesehen. Das finde ich ist nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn ich sage, Gott ist mein Freund. Der Gott also, der dem König von Ägypten, dem Pharao, gezeigt hat, dass er mächtiger ist als er, durch viele Zeichen und Wunder. Der Gott, der am Ende dafür sorgte, dass Pharao das Volk ziehen lassen musste und dann ist er eben auch noch hinterhergejagt mit einer großen Armee. Und Gott war in der Lage, sein Volk zu schützen, dass die Armee gar nicht rankam, dass das Meer sich teilte. Und dass sie trockenen Fußes da durchgehen konnten und dass sie frei waren dann am Ende. Und dann ging es durch die Wüste und durch
durch die Wüste hindurch, wo es ja kaum Wasser gibt und wo kriegt man da was zu essen her? Gott versorgte sie mit Wasser und mit Essen. Er schützte sie vor Feinden. Sie mussten schon selber auch kämpfen, aber durch ihn konnten sie siegen. In Blitz und Donner zeigte er sich dann seinem Volk am Sinai. Dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der eine riesige Armee von Engeln um sich hat, dessen Schönheit und Heiligkeit so blendend ist, dass kein Mensch ihn sehen kann, ohne vernichtet zu werden. Und dieser Gott redet mit seinem Freund Mose. Das ist keine Beziehung auf Augenhöhe. Das ist keine Kumpelfreundschaft. Und Gott ist kein Kumpel. Er ist auch für uns, ich glaube, heute müssen wir das sehr deutlich sagen, Gott ist kein Kumpel. Gott ist der, der mir sein Herz schenkt. Und das, obwohl er gut ohne mich zurechtkäme. Er ist auch glücklich ohne mich. Aber er will nicht ohne mich sein. Er braucht mich nicht, aber er will mit mir unterwegs sein, wie mit Mose und wie mit seinem Volk Israel. Und auch wie Jesus, wie mit Jesus, so möchte er auch mit mir unterwegs sein. Also welche Kennzeichen hat denn Freundschaft mit Gott? Über das auch hinaus, alles das, was ihr genannt habt, ist da mit drin, aber auch über das hinaus. Freundschaft kennt zum Beispiel keine Angst vor dem anderen. Das Volk Israel hatte Angst vor Gott. Und deshalb wagte sich niemand in die Nähe auch nur dieses Berges Sinai, wo Gott sich offenbarte. Und da war Blitz und Donner. Und sie sagten zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Das Volk hatte Angst vor Gott. Freunde reden miteinander, ohne dass sich einer aus Angst verkriechen muss. Mose suchte immer wieder die Nähe Gottes. Er suchte das Gespräch mit ihm. Mose konnte auch mit Gott streiten. Und er wusste, Gott wird mich dafür nicht strafen. Er wusste auch, am Ende muss und will ich tun, was Gott mir sagt. Denn er ist Gott und er hat mehr Wissen, er hat mehr Weisheit, er weiß bessere Wege, als ich sie weiß. Und Mose, auch wenn er mit Gott stritt, ehrte er ihn immer und redete voller Achtung und Respekt mit ihm. So verhalten sich Freunde. Sie können auch miteinander streiten, aber einer erniedrigt den anderen nicht. Und je mehr wir mit Gott im Gespräch sind, mit Achtung und Respekt offen sagen, was uns bewegt, auch wo wir enttäuscht sind oder ärgerlich oder wütend, desto mehr werden wir merken, dass wir sein dürfen. Und dass Gott Antworten für uns hat. Nicht auf alles, aber auf vieles. Und dass er gern mit uns zusammen ist. Und je mehr wir das erleben, desto mehr können wir auch anderen Menschen mit Achtung und Respekt begegnen. Auch denen, die völlig anders sind, die anders denken, die sich aus unserer Sicht zumindest komisch verhalten, also aus meiner oder aus deiner. Wenn wir merken, dass wir komisch sein dürfen vor Gott und nicht verdammt werden dafür, können wir anderen so begegnen, die uns in unseren Augen auch komisch sind. Auch mit Liebe. Auch mit Respekt, auch mit Achtung. Bei einem Freund kann ich sein, wie ich bin. Ich habe keine Angst, dass der andere die Beziehung abbrechen könnte. Ich bin sicher. Ich brauche mich nicht verstellen. Mose konnte sich so verhalten, weil Gott ihn als Freund behandelt. Aber das Volk hatte Angst. Und dann lesen wir im ersten Johannesbrief, Angst ist nicht in der Liebe. Ich zitiere aus 1. Johannes 4, Vers 18. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Noch nicht. Soll aber noch kommen. Angst fürchtet Strafe und unterwirft sich, um nicht bestraft zu werden. Angst kann auch zu einem Doppelleben führen. Da lebe ich nach dem Maßstab, ja, ich lebe, was ich will, aber ich darf mich nicht erwischen lassen. Nur nicht erwischen lassen. Darum geht's. Angst kann auch irgendwann rebellieren und sagen, ich will nicht mehr, ich breche aus. Auch da ist keine Liebe, eher Ärger, da ist Enttäuschung, da ist Frustration, da ist Verzweiflung darüber, nicht geliebt zu werden. Eventuell wächst dann auch Bitterkeit. Wer Angst hat, liebt nicht. Er unterwirft sich oder flieht oder wird aggressiv. Angst kann nicht lieben. Angst kann nicht glauben, dass man geliebt wird, dass ich geliebt werde, ja, dass ich liebenswert bin. Wer Angst vor Gott hat, kann Gott nicht lieben. Und die Liebe Gottes kommt nicht durch, obwohl sie da ist. Es gibt ein Buch, das Christsein beschreibt. Es ist aufgemacht wie ein Kinderbuch, manche kennen es. Aber eigentlich ist es ist gar nicht richtig ein Kinderbuch. Man kann es Kindern vorlesen, aber es hat den Erwachsenen so viel zu sagen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Es heißt, nicht wie bei Räubers. Und manche kennen das. Nicht wie bei Räubers. In ihm ist von einem kleinen Jungen die Rede, Tom heißt er, und dessen Familie gehört zu einer Räuberbande, und dort geht es ihm wirklich schlecht. Um jeden Bissen Essen muss er kämpfen. In Lumpen ist er gekleidet, er schläft nachts in einer kalten Höhle, um nicht geschlagen zu werden. Und eines Tages kommt ein Königssohn und verhandelt mit dieser Räuberbande und er kommt frei und er wird mitgenommen in das Schloss des Königs, in seinen Palast. Und er findet sich dort wieder und alles ist neu, alles ist schön, es gibt genug zu essen. Er muss nicht mehr drum kämpfen, er braucht eine Zeit, um das zu begreifen. Die Menschen sind fröhlich und alle gehen liebevoll miteinander um. Und langsam taut dieser kleine Junge auf und erkundet seine Umgebung. Und dann sieht er eine wunderschöne Wanduhr und er klettert auf die Kommode darunter und nimmt sie ab und guckt in das Türchen rein und fasst mit dem Finger rein und zack, ist ein Rädchen kaputt. Es knackt und sirrt und die Uhr funktioniert nicht mehr. Und er kriegt einen Riesenschreck. Was jetzt? Jetzt werde ich bestraft. Jetzt werde ich vielleicht rausgeworfen oder was auch immer. Und deshalb läuft er weg. Das ist das, was er kannte. Wenn ich was falsch mache, kriege ich Schläge. Und er läuft weg und sucht sich einen Baum im Garten, wo er sich verstecken kann. Es wird Nacht und ihm ist kalt, aber er traut sich nicht zurück. Und dann hört er Schritte und eine Gestalt unter seinem Baum, guckt hoch und eine tiefe Stimme sagt, ruhig, komm runter, Tom. Es ist alles gut. Aber, stammelte Tom, ich hab doch... Der König unterbrach ihn, es ist wirklich alles gut. Gut. Da ließ sich Tom einfach fallen und die ausgebreiteten Arme des Vaters fingen ihn auf. Mein Kind, musst du Angst gehabt haben? Warum bist du davongelaufen? Warum versteckst du dich vor mir? Weißt du, Schuld verstecken, das ist das Schlimmste für dich und für mich. Glaub mir, ich halte immer zu dir, ganz gleich, was du tust. Auch wenn du mal was falsch gemacht hast, kommst du am besten sofort zu mir. Denn ich kann alles wieder gut machen. Und ich tue das so gerne. Willst du das lernen? Tom nickte und ließ sich verwundert, aber dankbar von seinem starken Vater nach Hause tragen. Sein Zitat. Aus diesem Buch, Gott, also wie kann ich diese Angst vor Strafe, wie kann ich Angst vor Gott überwinden? Und wie kann ich Distanz überwinden vor Gott? Weil mit so einem Gott möchten viele heute gar nichts mehr zu tun haben und sie wenden sich einfach ab und versuchen ihr Leben selber zu gestalten und schaffen das auch irgendwie. Aber sie erleben dann die Liebe Gottes auch nicht. Also wie kann ich diese Distanz überwinden, diese Angst vor Gott? Gott will sie überwinden und er wird sie überwinden. Und deshalb wurde er in Christus Jesus Mensch. Deshalb starb er am Kreuz für uns. Und dort nimmt er alles auf sich, was uns von ihm trennt. Auch unsere Angst, unsere Schuld, unsere Scham. Das ist ein größeres Problem heute als Schuld. Bei Schuld ist so, habe ich was falsch gemacht, kann mich entschuldigen und Vergebung bitten oder Gott sagen, bitte vergib mir, dann ist weg. Aber Scham ist ein Gefühl, das ausdrückt, ich bin falsch. Ich habe nicht nur was falsch gemacht, sondern ich bin falsch. Und das trifft viele Menschen heute. Gott sieht das und er möchte Heilung da reinbringen, möchte uns befreien und reinwaschen von diesem, was uns trennt von ihm. Er sieht, wo andere uns verletzt haben und kann und will heilen. Er sieht auch, wo wir andere verletzt haben und hilft uns, um Vergebung zu bitten. Und nicht nur das, er verändert uns. Er will uns verändern, damit wir anders, damit wir besser leben können. Wer sich geliebt erfährt, kann und wird anders leben. Und was muss ich tun, um das zu erleben? Gottes Gegenwart suchen, so wie Mose. Er war ständig in Gottes Gegenwart. Und es fängt mit einem einfachen Gebet an. Jesus, wenn es dich gibt, komm in mein Leben. Oder anders, Jesus, ich weiß ja, dass es dich gibt. Aber ich habe diese Liebe nicht erlebt. Sie ist nur in meinem Kopf, nirgendwo anders. Ich lese es in der Bibel, ich höre es in der Predigt, ich singe Lieder darüber. Aber da drin ist es nicht. Komm so in mein Leben und breite dich in mir aus. Und wenn es stimmt, dass du mich liebst und mehr mit und trotz meiner Fehler und Unvollkommenheit, dann lass es mich erleben. Und fülle und überschütte mich mit dieser Erfahrung, dass du mich liebst. Ich will es nicht nur wissen. Das reicht mir nicht. Im Flanders-Gottesdienst gestern war ja wieder Flanders-Gottesdienst hier. Leider konnte ich nicht dabei sein. Aber wir hatten mal einen Gast, Rollstuhl, Josef Müller hieß er, heißt er immer noch. Josef Müller war ein Krimineller und am Ende seiner kriminellen Machenschaften wurde er von der Mafia gejagt in Amerika und vom FBI und auch von der deutschen Polizei. Und er saß dann irgendwann im Gefängnis für seine Vergehen. Und irgendwie hat er von Gott gehört, schon auf dem Weg. Und er hat angefangen, die Bibel zu lesen, wusste gar nicht, dass es die Bibel ist, aber es hat ihn so gepackt und hat einfach immer weitergelesen. Und dann kamen Menschen dazu, die ihm von Jesus erzählten. Und eines Tages betet er in seiner Zelle dieses Gebet. Jesus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Und es passiert nichts. Erstmal gar nichts. Alles war ganz normal. Aber ein oder zwei Tage später durchflutet ihn die Liebe Gottes, wie er noch nie Liebe in seinem Leben erlebt hat. Und er rollt aus seiner Zelle und jeder, der ihm entgegenkommt, umarmt er. Und ein Mithäftling erlebt das und ist völlig erstaunt und sagt dann zum Arzt, welche Pille hast du ihm gegeben, die möchte ich auch, dann geht es mir auch so gut. Nein, es war Jesus, es war keine Pille. Gott möchte nicht auf Distanz bleiben. Er möchte, dass wir nicht nur eine Ahnung davon haben, dass es ihn gibt. Er möchte, dass es nicht bei einem Gebet bleibt, in dem wir ihn in unser Leben einladen und das war's. Und dann kommt nichts mehr. Und dann kümmern wir uns nicht mehr um ihn. Das ist nicht sein Ziel. Er möchte in alle unsere Lebensbereiche hineinkommen. Er möchte unsere Wunden heilen. Er möchte, dass so harte Herzen weich werden. Er möchte, dass wir aus Ketten befreit werden, die verhindern, dass unsere Persönlichkeit, die er gewollt hat und in uns hineingelebt hat, sich entfalten kann. Er möchte in unsere Stärken hineinkommen, damit wir mit ihnen nicht andere zerstören, sondern was Gutes aufbauen. Und dazu ist es nötig, immer wieder seine Gegenwart zu suchen. Und er genießt es, mit uns zusammen zu sein. Er braucht das nicht für sich. Er liebt es, aber er braucht es nicht für sich. Er ist auch ohne dich und mich glücklich. Aber er möchte uns in seiner Nähe haben. Er möchte uns immer wieder zeigen, wie sehr er uns liebt. Er möchte mit uns unterwegs sein, damit unser Leben gelingt. Damit wir auch durch die tiefen, schweren Phasen unseres Lebens durchkommen. Mit seiner Kraft. Wer seine Liebe erlebt, wird keine Angst mehr vor ihm haben. Wer seine Liebe erlebt, möchte ihn zurücklieben. Wer seine Liebe erlebt, wird auch immer weniger Angst vor anderen Menschen haben, ohne sich zurückzuziehen und ohne aggressiv zu sein. Wer seine Liebe erlebt, wird diese Liebe auch an andere weitergeben. Wer seine Liebe erlebt, wird tun wollen, was er sagt. Und zwar deshalb, weil du weißt, es ist das Beste, was mir passieren kann, im Willen Gottes zu sein, in dem, was Jesus mir sagt. Ich lese aus Johannes 15, die Verse 12 bis 15. Jesus spricht zu seinen Jüngern: So lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt, so wie Jesus. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, eigentlich steht der Sklave. Denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Ich möchte noch beten, möchte für euch beten, für jeden von uns, und möchte euch nochmal bitten, dazu aufzustehen. Und euch bitten, auch genau zuzuhören und zu gucken, passt das in deine Situation? Lieber Vater im Himmel, du hast alles getan, um diese endlose und unüberbrückbare, von uns aus unüberbrückbare Gruft oder Graben oder Schlucht zu überwinden. All unsere Anstrengungen, dich zufriedenzustellen, werden nicht ausreichen. Wir werden schon gar nicht ausreichen, um deine Liebe zu erleben. Aber du bist zu uns gekommen, zu mir, zu jedem von uns. Und Jesus, du hast dein Leben dafür hingegeben und so wurdest du zur Brücke, zur offenen Tür, zum Vater im Himmel. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen berührst, dass du aufdeckst, dass du zeigst, wo sind da Dinge, Erlebnisse, Einstellungen, auch Sünde oder wo bin ich verletzt, was uns von dir trennt und was deine Liebe aufhält. Was bewirkt, dass ich es nur im Kopf habe und nicht im Herz. Wir bitten dich, dass du das aufdeckst. Wir bringen dir, wo wir Angst haben vor dir, wo wir uns nicht gut genug fühlen. Wir bringen dir, wo wir uns schämen vor Menschen und vor dir, voreinander. Wir bitten dich, dass du kommst und heilst, dass du reinigst, dass du frei machst, dass du uns aufrichtest. Bitte dich, dass du Sehnsucht gibst nach dir, nach deiner Nähe, nach deiner Größe, nach deiner Heiligkeit auch, nach deiner Reinheit, nach deiner Vergebung, dass wir erleben, du zerstörst uns nicht, sondern du baust uns auf. Gieß aus Sehnsucht nach dir in unsere Herzen. Und wir bitten dich, dass du uns anleitest, Schritt für Schritt einzutauchen in deine Gegenwart. Und überrasche uns mit deiner Liebe. Und dann führ uns Schritt für Schritt weiter. Wir beten dich an, wir preisen deinen Namen. Herrlich bist du und Herr bist du. Ehre sei dir. Amen.